Anstelle einer ausführlichen Wiederholung der Vorlesung der vergangenen Woche mit dem Ausflug Richtung Anthropologie nehme ich heute, allerdings in einer extrem ungleichgewichtigen Form, also eins von diesen drei Themen kommt sehr viel ausführlicher vor als die anderen beiden, drei weitere Themen der Hegelschen Arbeit auf. Diese Themen hängen allerdings zusammen und ihren benachbarten Platz in Hegels Gesamtsystem haben wir sowohl in der Phänomenologie als auch im Inhaltsverzeichnis der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften schon bemerken können. Ich meine die drei Bereiche Kunst, Religion und Philosophie. In der Enzyklopädie bilden die drei Themen in dieser Reihenfolge gemeinsam den Schlussteil der absolute Geist. Über Ästhetik wie auch über Religion hat Hegel aber zudem ausführliche Vorlesungen gehalten. Und das Gleiche gilt auch für das dritte Feld, für die Geschichte der Philosophie. Jeweils zu diesen drei Bereichen finden Sie aus, also mehrbändig, auch Vorlesungen Hegels in der Werkausgabe, etwa in dieser Suhrkamp-Werkausgabe, mit der Sie vermutlich arbeiten. Erinnern wir uns noch einmal an das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Eigentlich kann es vor dem Hintergrund dieses kleinen Programmfragments, Sie erinnern sich, kann es im Grunde gar nicht anders sein, als dass das Ästhetische und die Kunst auch für Hegels spätere Philosophie einen bedeutsamen Stellenwert haben müssen. Wie hat es in der kleinen Schrift von 1797 so heftig formuliert geheißen? Ich zitiere eine zentrale Stelle nochmal. Ich bin nun überzeugt, dass der höchste Akt der Vernunft, der in dem sie alle Ideen umfasst, ein ästhetischer Akt ist. Und dass Wahrheit und Güte nur in der Schönheit verschwistert sind. Der Philosoph, so ging es dann weiter, muss ebenso viel ästhetische Kraft besitzen als der Dichter. Die Menschen ohne ästhetischen Sinn sind unsere Buchstabenphilosophen. Die Philosophie des Geistes ist eine ästhetische Philosophie. Ende des Zitats. Wenn man diese Perspektive ernst nimmt, dann ist die schöne Kunst, dann sind die Frage nach dem Kunstwerk, wie auch die Frage nach dem Künstler, nach seiner ästhetischen Einbildungskraft, nicht mehr bloße Sondergegenstände des Denkens oder der Wissenschaft. Es gibt dann nicht nur irgendwo gewissermaßen am luxuriösen Rand der Gesellschaft oder der Kulturgeschichte und jedenfalls weit weg von Wissenschaft auch noch die Kunst. Vielmehr rückt aus dieser Perspektive die Frage nach dem Sinn der Kunst ja ganz nah an die Frage nach der Wahrheit heran. Und auch an das Problem des Erkenntnisprozesses selbst. Der Philosoph muss ebenso viel ästhetische Kraft besitzen als der Dichter. Mit dieser Forderung wird die Frage nach dem ästhetischen Sinn, sagen wir mal, ganz unmittelbar zu einem Kernthema auch für die Erkenntnistheorie. Folgt man der Phänomenologie, eine andere Quelle für solche Indizien, die bedeutsam das Thema Kunst systematisch gesehen für Hegel sein muss, folgt man der Phänomenologie, so steht der Künstler vielleicht sogar als Metapher für den eigentlichen Charakter dessen, was der Geist leistet, indem er die Trennung von Innerlichkeit und Äußerlichkeit, wie zugleich auch von äußerer Natur und im Dasein des Einzelnen noch nicht aus ihrer Isolation herausgeholter Kultur, überwindet. Der Geist ist im Kern eine Art Werkmeister. Mit diesem Bild umschreibt Hegel die Leistung des Geistes am Ende des Religionsabschnittes der Phänomenologie. Und auch das ist eine solche Stelle, an der sich die große systematische Bedeutung der Kunstproblematik jetzt gleichsam indirekt in diesem Vergleich der Geist als Werkmeister zeigt. Im Werke des Geistes, so setzt Hegel diesen Vergleich an der fraglichen Stelle ein, im Werke des Geistes vereinen sich nämlich natürliche und selbstbewusste Gestalt. Und Hegel vergleicht diese Vereinbarungsleistung, diese spezifische Leistung des Geistes mit dem Tun der altägyptischen Baumeister, welche die tönenden Steinstatuen von Abu Simbel schufen. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Ich habe hier ein bisschen verschwommene Abbildung. Das steinerne Material wird beseelt. Das ist sozusagen die Kernvorstellung, die diese Analogie, der Geist ist wie ein Werkmeister, trägt. Das Bewusste ringt mit dem bewusstlosen Material und entlockt ihm letztlich einen Klang, einen tiefen, ausdrücklichen Sinn. Und das ist in gewisser Weise bildhaft verkörpert in diesen Abu Simbel-Figuren. Die sind so geschaffen, dass sie zu einer bestimmten Tageszeit, bei einer bestimmten Art von Wind auch Geräusche machen, also so etwas wie Stimmen entfalten, Seufzer oder Klänge, die aus diesem steinernen Material dann herauszutönen scheinen. Das ist, also Hegel nutzt diese Kunst der ägyptischen Baumeister ein Stück weit als Allegorie. Das, was ihnen gelingt, dass sie diesen Stein zugleich mit dieser Innerlichkeit ausstatten, das wäre so ein Bild für die spezifische Leistung des Geistes. Das Werk des Künstlers, dafür stehen zum Beispiel exemplarisch eben diese monumentalen Schöpfungen von Abu Simbel, gewinnt ein Eigenleben. Es schafft im Werkstoff ein Inneres. Es ist genau dadurch mehr als bloße äußere Bearbeitung, bloße Formgebung, bloße Verzierung beispielsweise oder dergleichen. Das Objekt selbst beginnt zu sprechen. Eine neue Qualität kommt hinein in dieses Objekt. In diesem Werke, so Hegel, kommt der Tätigkeit des Werkmeisters, welche das Selbstbewusstsein ausmacht, ein ebenso selbstbewusstes, sich aussprechendes Inneres entgegen. Er hat sich darin zu der Entzweiung seines Bewusstseins emporgearbeitet, worin der Geist dem Geiste begegnet. Also im Werk begegnet uns auch wieder ein Stück Geist. Es tritt da im Werk letztlich dem Werkmeister etwas entgegen, was eigenständig spricht. In dieser Einheit des selbstbewussten Geistes mit sich selbst, insofern er sich Gestalt und Gegenstand seines Bewusstseins ist, reinigen sich also seine Vermischungen mit der bewussten Weise der unmittelbaren Naturgestalt. Diese Ungeheuer an Gestalt, Rede und Tat lösen sich zu geistigen Gestaltungen auf, einem Äußeren, das in sich gegangen, einem Inneren, das sich aus sich und an sich selbst äußert, zum Gedanken, der sich gebärendes und seine Gestalt ihm gemäß erhaltendes und klares Dasein ist. Der Geist, so beschließt Hegel diese Analogie, der Geist ist Künstler. Ende des Zitats. Der Geist arbeitet also nicht nur synthetisierend, vermischend, bringt Dinge irgendwie zueinander, sondern er schafft Drittes, Eigenes, etwas wahrhaft Neues, etwas, das von sich aus seine Stimme zu erheben vermag und sich aus sich heraus ausdrückt. In diesem Sinne dient also der Künstler und interessanterweise ein durchaus technisch aufgefasster, ein arbeitender Künstler, der nahe beim Werkmeister liegt, in der Phänomenologie bereits als eine Allegorie für die spezifische Arbeitsleistung, Leistung für das Werk des Geistes. Die Enzyklopädie, um das noch ein Stück weiter abzuschreiten, behandelt die Kunst ebenfalls, systematisch, hatte ich schon lokalisiert, wo. Sie behandelt sie äußerst knapp und nüchtern, könnte man sagen, und von der Systematik her ebenso eingebettet, wie das Kunstwerk auch schon in der Philologie behandelt wurde, nämlich als die erste Stufe einer Einheit, einer praktischen Einheit von Glauben und Wissen. Der allgemeine Rahmen der Behandlung des Phänomens Kunst ist also die Frage nach der Transzendenz. Die Frage nach der Transzendenz der religiösen Erfahrung in einem sehr weiten Sinne, in einem so weiten Sinne, dass er in gewisser Weise auch die Philosophie umfasst. Und man könnte das auf die Kunst so zuspitzen, es gibt da eben im Werk eine Spur des Unendlichen. Das Kunstwerk offenbart etwas. Mit seinen endlichen, allein bildnerischen Mitteln verkörpert es gleichwohl bereits ein Ideales und sozusagen von derselben Wucht und Qualität im Prinzip, wie das dann auch in religiösen Praktiken der Fall ist oder auch im Denken der Wissenschaft und der Philosophie. Trotz seiner Endlichkeit kann das Kunstwerk als Zeichen der Idee fungieren, sodass eine unmittelbare Einheit von Natur und Geist in ihm hergestellt ist. Und eben Einheit in dem Sinne, den ich eben schon, vielleicht auch den man mit diesem Abu Simbel-Bild sich sehr schön vor Augen führen kann, Einheit nicht einfach nur als zusammengebracht, sondern so, dass eine eigene Art von Ausdrucksform mit einem Schlag gewonnen ist, eine neue Innerlichkeit aus dem Werk heraus sprechen kann. Hegels Ästhetikvorlesungen hat er ab 1816, dem Jahr seiner Wiederberufung auf einen Lehrstuhl, diesmal in Heidelberg, in sein Vorlesungsprogramm aufgenommen und er hat das auch später, diese Vorlesungen über Ästhetik in Berlin noch viermal gelesen. Das Thema spielte also auch in seiner universitären Lehre eine große Rolle. Diese Ästhetikvorlesungen nun gehen sehr viel detaillierter und übrigens sehr gut lesbar auf die in den gedruckten Passagen zur Kunst allenfalls gestreiften Probleme ein. Zu diesem Stichwort gedruckte Passagen, also das ich jetzt so pauschal auf die Filmologie und auf die Enzyklopädie angewendet habe, ein kleiner Exkurs. Dass die drei dicken Bände zur Ästhetik, es sind drei Bände in der Werkausgabe, sich so anders lesen als etwa die Phänologie, die Enzyklopädie oder die Logik, hat mit der anderen Grundlage zu tun, auf der dieser Text basiert. Machen wir uns das kurz klar. Die Phänologie oder auch die Logik hat Hegel als Bücher veröffentlicht. Sie sind also Monographien, ganz Schriften aus Hegels eigener Hand und für ein lesendes Publikum geschrieben. Die Enzyklopädie ist ebenfalls von Hegel selbst publiziert. Sie ist allerdings von ihrer Form her schon ein etwas anderer Fall. Wer mal in sie hineingesehen hat, sie ist zwar ein Buch, aber sie ist innen drin gleichsam wie eine Sammlung von Extrakten, könnte man sagen, gestaltet. Eingeteilt in kurze Paragraphen erhält der Leser nur Definitionen und ganz knappe Erläuterungen dazu. Dieser Typ von Buch war, das war damals durchaus üblich, auch solche Bücher zu publizieren, er war weniger für den Leser am Schreibtisch gedacht, als vielmehr für Studenten, die parallel nämlich zugleich auch noch die Vorlesungen hörten und das Buch gewissermaßen so als Zusammenfassungssammlung nutzen konnten. Wir würden heute vielleicht sagen, die Enzyklopädie ist so etwas wie ein Vorlesungsskript, ein publiziertes Vorlesungsskript. Und zwar nicht vom Ganztext, sondern eben von kurzen, kondensierten Zusammenfassungen. Ähnliches gilt für ein Buch, mit dem wir uns jedenfalls in dieser Vorlesung noch nicht beschäftigt haben, nämlich Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts. Auch dieses Buch enthält nur kurze Paragraphen im Sinne von Zusammenfassungen für den Gebrauch, zum Beispiel parallel zur Vorlesung. Die Herausgeber der heutigen Ausgaben haben die Enzyklopädie wie die Rechtsphilosophie noch mit sogenannten Zusätzen versehen. Die sind etwas kleiner gedruckt und deutlich abgerückt. Die stammen nun aus Hegels Notizen, die er verwendet hat zum Vortrag in der Vorlesung. Die sind angefügt, das ändert aber im Ganzen, also die sind auch sehr kurz, es ändert im Ganzen nichts an diesem knappen Charakter und an diesem paragraphenorientierten Aufbau der Bücher diesen Typs. Die Vorlesungen über Ästhetik hingegen, die Sie in der Werkausgabe finden, sind ebenso wie die Vorlesungen über Geschichte der Philosophie und über Religion gar nicht von Hegel publiziert. Und sie bestehen auch nicht aus Hegels eigenen Notizen. Sie stammen vielmehr vor allem aus der Feder von Vorlesungszuhörern, die mehr oder weniger wörtlich mitstenografiert haben, was Hegel im Hörsaal tatsächlich gesagt hat. diese Praktik der Erstellung und übrigens auch des Verkaufs, da gab es einen schwunghaften Handel, des Verkaufs von sogenannten Vorlesungsnachschriften begehrter Professoren, war zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch durchaus üblich. Es gab ja weder Tonband noch andere Formen der Aufzeichnung und Verbreitung des gesprochenen Wortes und auch die Entfernungen waren schwer zu bewältigen, mal eben dahin zu reisen, um Hegel zu hören oder dergleichen. Ganz andere Situation als heute. Diese Praktik des nahezu wortgleichen Mitschreibens von Vorlesungen hat sich der frühe Herausgeber Hotho, selbst ein Hörer Hegels, im Falle der Ästhetikvorlesungen zunutze gemacht. Hotho hat auf der Basis von 10 miteinander abgeglichenen Nachschriften eine einzige Version erstellt. Der Text, den wir heute vor uns haben, ist folglich eine Art zusammengeschnittene, überblendete, maximal plausible Nachbildung dessen, was Hegel wahrscheinlich gesagt hat, sofern wir den Nachschreibern trauen können. Zugleich aber handelt es sich von vornherein jetzt nicht um das Protokoll einer einzigen Vorlesung, sondern um eine Art integrale Version, denn Hegel hat über die Ästhetik, wie auch über Logik, Recht und anderes etliche Male gelesen, nicht immer dasselbe gesagt und die 10 Mitschriften, die Hotho verwendet haben, die stammen aus unterschiedlichen Vorlesungen. Hotho hat diese Versionen gewissermaßen zusammenmontiert. Die neue kritische Ausgabe, die kritische Hegel-Ausgabe, die im Moment ja noch in Edition begriffen ist, hat der Hotho-Ausgabe der Ästhetikvorlesungen in diesem Zusammenhang der Montagearbeiten, die Hotho vorgenommen hat, allerlei Verdichtungen und ziemlich viele kreative Zutaten auch nachgewiesen. Aus dieser Lage können wir verschiedene Schlüsse ziehen. Zum einen haben sie die Erklärung für die andere Beschaffenheit, für diesen geradezu erzählenden Charakter des Textes. Also das, was ich vorhin auch die gute Lesbarkeit, die erstaunlich gute Lesbarkeit genannt habe. So ungefähr hat Hegel geredet. So hat er nicht geschrieben. Zum anderen müssen wir uns natürlich klar machen, dass wir mit den Vorlesungen im Grunde keinen Originaltext Hegels vor uns haben. Wir können die Formulierungen nicht wirklich auf die Goldwaage legen. Hegel mag sich in der Stehgreifsituation der Vorlesung nicht ganz trennscharf oder vielleicht auch didaktisch bemüht einfach ausgedrückt haben. Oder der Mitschreiber hat nicht richtig gehört. Vielleicht hat er nicht präzise verstanden, vielleicht hat er aber auch seine eigene Meinung einfließen lassen. Oder aber der Herausgeber, für die Ästhetik ist das zunächst Hotho gewesen, hat späterhin bei dem Versuch, diese verschiedenen Nachschriften zu einem einzigen durchgehenden Text zu machen, ergänzt, geglättet oder auch versucht, einiges aus seiner Sicht richtiger oder deutlicher zu machen. Das alles spricht nicht gegen den Text in seiner heutigen Form, aber man muss es mitdenken. Für die Interpretation stecken also in den Vorlesungen Unsicherheitsquellen. Auf der anderen Seite sind es sehr attraktive Texte, also jetzt zu sagen, man kann sie schmökern, ist übertrieben, aber in Teilen kann man sie wirklich gut lesen, auch mit der Vorstellung, ein Stück weit Hegel zuzuhören. Ja, mit diesem Ausflug zur Textform, zurück zu den Inhalten. Auch die Vorlesungen über die Ästhetik beginnen mit einleitenden Vorüberlegungen. Diese Vorüberlegungen umfassen im Ganzen deutlich über 100 Seiten. Hegel situiert seinen Zugang zur Kunst mit großer Sorgfalt und eine erste wichtige Klärung betrifft den Begriff Ästhetik selbst. Diesen Begriff, Ästhetik als Überschrift, für das Gesamtgebiet der Kunstbetrachtung, findet Hegel bereits als zu seiner Zeit in der Philosophie eingeführte Bezeichnung vor. Nicht mehr nur über die Künste im Plural, sondern über die Kunst und die Kunstwahrnehmung als ein erkenntnistheoretisch zusammenhängendes Ganzes nachzudenken, das ist ein Thema, das schon im 18. Jahrhundert aufgetaucht ist. Vorher, bis grob gesagt zu Beginn des 18. Jahrhunderts, war die Einschätzung von Werken der Künste eine Sache des Geschmacks, über den man bekanntlich streiten kann, und auch eine Schulung dieses Geschmacks war nötig, also eine exklusive Kennerschaft, die sich auf verschiedene Künste bezog und gar nicht so allgemein das Feld der Kunst im Ganzen überspannte. Die Kunst war in dieser Zeit, also vor dem 18. Jahrhundert, nicht nur nicht eine, das muss man sich klar machen, das können wir uns heute eigentlich so kaum vorstellen, ihre Beurteilung war außerdem in dieser früheren Zeit auch keine wissenschaftliche Angelegenheit. Man konnte einzelne Werke bewundern, man konnte sich, wie gesagt, auskennen, aber eine übergreifende Theoriebildung gab es nicht. Und sie fehlte gewissermaßen auch nicht. Demgegenüber sind mit der Ästhetik dieser Errungenschaft des 18. Jahrhunderts gewissermaßen ein Verwissenschaftlichungsschub und eine philosophische Tieferlegung des Verhältnisses zu diesem Objektfeld Kunst im Singular verbunden. Als Feld im Singular wird es erstmals aufgetan und es wird zugleich neu in wissenschaftlichen Kategorien erschlossen. Eingeführt wurde der Begriff Ästhetik genau in diesem Zusammenhang durch ein grundlegendes Buch gleichen Titels des Philosophen Alexander Gottlieb Baumgarten. Das Buch erschien im Jahr 1850. Als neue Einheitswissenschaft und als erstmals philosophische Wissenschaft der Kunst geht die Ästhetik zunächst so vor, dass sie das Problem Kunst überhaupt, was ist das, wie funktioniert das, wie sehen da die Kriterien aus, aufrollt auf dem Weg über die Frage nach der Schönheit im Allgemeinen. Und an die Frage, diese Frage nach dem Schönen geht die Ästhetik, die Hegel so vorfindet, wiederum auf eine ganz bestimmte Weise heran, nämlich im Wege einer Art Empfindungslehre. Wie empfinden wir, wie sieht die Schönheitsempfindung aus, woran hängt sie und wie empfinden wir das Schöne? Dieser Einstieg bei der Schönheitsempfindung erklärt ein Stück weit die Wahl des Namens Ästhetik. Denn in seiner klassischen Bedeutung heißt das altgriechische Wort Aisthesis einfach Wahrnehmung. Und Ästhetik wäre so gesehen schlicht zunächst einmal eine Wahrnehmungslehre. Dass es im Zusammenhang Kunst aber nicht bloß auf eine Theorie der Wahrnehmung, der Sinne oder dergleichen ankommt, sondern dass es auch, wenn man dieses Feld der Kunst theoretisch erschließen will, gehen muss um die Frage nach der Beurteilung von Wahrnehmungen. Das wird allerdings schon den frühen Ästhetikern sehr schnell klar, sodass sich bei Autoren wie Baumgarten oder dann auch bei Kant unter der Überschrift Ästhetik sehr schnell eine allgemeine Theorie der Kunsterfahrung herausbildet, die mit der Ästhetik im Sinne von Wahrnehmungslehre nicht mehr wirklich viel zu tun hat. Also das Projekt dieser allgemeinen Wissenschaft von Kunst bewegt sich im Grunde weg, ganz schnell weg von dem ursprünglichen Wortsinn Ästhetik. Die auf Kunst im Spezifischen konzentrierte Ästhetik umfasst den Versuch der Objektivierung und der Generalisierung eines Wesens der Kunst, wie auch und vor allem dann eine Theorie der Kunstbewertung sowie der für die Kunstbewertung zuständigen sogenannten ästhetischen Urteile. Die Frage der Schönheit ist ebenso ein Gegenstand dieser Ästhetik, die eigentlich etwas sehr viel Spezifischeres ist als bloß eine Ästhetik, wie auch die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Natur, einschließlich des noch aus der allgemeinen Empfindungslehre herkommenden Problems, ob und inwieweit die ästhetischen Urteile sich auch auf die Natur, auf das sogenannte Naturschöne beziehen oder inwieweit sie nur auf menschengemachte Werke bezogen werden können und also im engeren Sinne nur auf die Kunst. Hegel bezieht angesichts dieser vorhandenen Diskussionslage der Ästhetik, die aber so eine gewisse inhaltliche Drift enthält, also weggeht von dieser Idee einer allgemeinen Empfindungslehre und einer allgemeinen Theorie der Kunstempfindung, sage ich mal, hin zu einem sehr viel ausdifferenzierteren und unterschiedlicher fragenden Arbeitsfeld für die Philosophie. Hegel bezieht in dieser Lage eindeutig Stellung in den Vorlesungen über die Ästhetik. Und zwar für den Anspruch einer philosophisch umfassenden Theorie der Kunst im Ganzen, also wenn man so will, für das Projekt Ästhetik im Singular oder Ästhetik im Sinne einer Wissenschaft der Kunst im Singular. Hegel bezieht aber zugleich Stellung gegen eine Vermischung der Frage nach der Kunst mit Resten dessen, was der Name Ästhetik irgendwie noch nahelegt, nämlich mit Momenten einer viel zu weit gefassten Wahrnehmungslehre. Diese Vorlesungen sind der Ästhetik gewidmet, heißt es im Text gleich zum Auftakt. Ihr Gegenstand ist das weite Reich des Schönen und näher ist die Kunst, und zwar die schöne Kunst, ihr Gebiet. Für diesen Gegenstand freilich ist der Name Ästhetik eigentlich nicht ganz passend, denn die Ästhetik bezeichnet genauer die Wissenschaft des Sinnes, des Empfindens. Gleichwohl wolle er, so fährt Hegel dann fort, es bei dem Namen Ästhetik bewenden lassen, weil er als bloßer Name für uns gleichgültig und außerdem einstweilen so in die gemeine Sprache übergegangen ist, dass er als Name kann beibehalten werden. Der eigentliche Ausdruck jedoch für unsere Wissenschaft ist Philosophie der Kunst und bestimmter Philosophie der schönen Kunst. Ende des Zitats. Mit dieser klaren Eingrenzung der Ästhetik auf eine Philosophie der schönen Kunst verabschiedet Hegel insbesondere ein Thema, das etwa in der Ästhetik Kants noch eine große Rolle spielt. Also auch hier haben wir wieder diese klassische Abwendung von einem bestimmten kantischen Denkformat bei Hegel gleich am Anfang. Bei Kant spielt nämlich die Frage nach der Schönheit in der Natur eine durchaus zentrale Rolle für den Einstieg in die Frage nach dem Kunstschönen. Das Naturschöne sei definitiv kein Gegenstand seiner Ästhetik, stellt Hegel hingegen energisch fest. Und diese Entscheidung sei nicht etwa eine willkürliche Grenzziehung, sondern es gebe dafür einen Grund in der Sache. Nur das Kunstwerk enthalte nämlich Geistigkeit und Freiheit. Es sei damit von einer ganz anderen Qualität als Naturobjekte, weswegen die Rede von einem schönen Himmel oder dergleichen, so Hegel weiter, eigentlich einen Kategorienfehler enthält. Naturschönes und Kunstschönes können gar nicht auf der gleichen Ebene diskutiert werden. Das heißt implizit natürlich auch, Hegel wendet sich völlig ab, die Sache von einfach sozusagen von einer Empfindungsanmutung her zu denken. Der Charakter des Werks interessiert ihn, und da gibt es einen prinzipiellen Unterschied zwischen Naturobjekten oder Natureindrücken irgendwelcher Art und dem Kunstwerk, das Geistigkeit und Freiheit, Formung enthält. Zitat, also das Kunstschönes und Naturschönes können nicht auf gleicher Ebene diskutiert werden, Zitat, denn die Kunstschönheit ist die aus dem Geiste geborene und wiedergeborene Schönheit, und um so viel der Geist und seine Produktionen höher steht als die Natur und ihre Erscheinungen, um so viel ist auch das Kunstschöne höher als die Schönheit der Natur. Ja, formell betrachtet ist selbst ein schlechter Einfall, wie er dem Menschen wohl durch den Kopf geht, höher als irgendein Naturprodukt. Denn in solchem Einfalle ist immer die Geistigkeit und Freiheit präsent. Zitat Ende. Eine zureichende Bestimmung der Kunst ist das natürlich noch nicht. Sofern ganz sicher ja gerade nicht jeder beliebige Einfall Kunst hervorbringt. Insofern bettet Hegel dann im Weiteren seine Philosophie der schönen Kunst ein in zusätzliche Bestimmungen und in den allgemeinen Erfahrungs- und Entwicklungsgang des Geistes. Auf dem Weg zum absoluten Geist stellt die Kunst, so definiert Hegel dann weiter, eine ganz bestimmte sittlich, oder nicht so definiert, sondern so in diese Richtung geht Hegel dann weiter, Auf diesem Weg zum absoluten Geist stellt die Kunst eine ganz bestimmte sittlich reiche und elaborierte und auf gemeinschaftliche Wahrheit bezogene Form dar. Geistig, Sie erinnern sich, das war ja die im hegelischen Sinne engere Bedeutung von Geist, dieser Gemeinschaftsbezug. Also, was ich bloß in mir selber habe oder erfahre oder bewusst habe oder dergleichen, kann noch nicht Geist sein, sondern die Dimension des Gemeinsamen muss hinzutreten. Kunst ist konkreter Modus der Einheit von Glauben und Wissen in der Nähe der Religion. Allerdings, und das ist dann das Definiens, auf das es Hegel ankommt, sie ist etwas, das an bestimmte Bedingungen und Grenzen gebunden bleibt, nämlich an die äußere Form, an die Äußerlichkeit, wie das Hegel nennt, eines sinnlich-gegenständlichen Werks. Im Problem des Werks, der auf spezifische Weise, nicht auf irgendeine Weise, auf spezifische Weise wahrheitsfähigen Form des Kunstwerks, siedelt Hegel denn auch seine allgemeine Theorie der Kunst an. Dabei betrachtet er erstens, alles andere würde uns auch wundern, das Werk nicht etwa als ein statisches Etwas, bloß als das zu objektivierende Objekt, das da steht, das Gemälde, die Skulptur oder was immer, sondern er betrachtet das Werk auch wieder als eine dynamische, prozesshafte Sache. Zweitens betrachtet er das Werk konsequenterweise auch nicht isoliert von seiner Entstehung, sondern er bezieht die Produktion des Werks, den Künstler damit auch, sowie die Rezeption des Werks, den Betrachter, denjenigen, der mit dem Werk seine konkreten, materialgebundenen Erfahrungen macht, in seine allgemeine Theorie der Kunst mit ein. Auch in der Ästhetikvorlesung behält Hegel seine philosophische Überzeugung bei, dass nur das Ganze das Wahre und nur der Gang hinein in das Konkrete die Richtung der philosophischen Bestimmung der Wahrheit des Begriffes sein kann. Neben einer allgemeinen Theorie der Form Kunst und einer Idee des Kunst, der Idee des Kunstschönen bietet er in seiner Vorlesung daher noch zwei weitere große Teile an. Zum einen den besonderen Teil, wie er das nennt, der Ästhetik, der einen Stufengang besonderer Gestaltungsformen entwickelt, nämlich die Unterscheidung von drei prototypischen Kunstformen. Kunstformen, die sich ungefähr drei historischen Epochen der Entwicklung der Kunst zuordnen lassen, die man aber auch als systematische Kategorien verwenden kann, die man also in einer bestimmten Epoche, sei sie modern, sei sie ganz lang vergangen, jeweils wiederfinden kann, diese drei Aspekte der Form Kunst. Die drei Kunstformen nennt Hegel die symbolische Kunst, die klassische Kunst und die romantische Kunst. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. In einem dritten Teil seiner umfangreichen Ästhetik wählt Hegel schließlich eine noch konkretere Ebene. Die Ebene der, wie es im Text heißt, Vereinzelung des Kunstschönen. Wie kommt die Kunst zur sinnlichen Realisation ihrer Gebilde? So heißt hier die Frage und Hegel beantwortet sie mittels einer Theorie der unterschiedlichen Künste, die zugleich eine Skizze der geschichtlichen Entwicklung der europäischen Kunst ist. Und er behandelt hier die europäische Kunstgeschichte, kann man sagen, von der Architektur und Skulptur über die Malerei und Musik bis hin zur Poesie. Wir haben also wieder so eine ganz konsequente Durchgangslogik, die Hegel wählt, vom Abstrakten über diese mittlere Ebene der Frage nach den drei prototypischen oder allgemeinen Kunstformen hin zur konkreten Genealogie, könnte man sagen, dessen, was in der Geschichte Europas sich als Kunst herauskristallisiert hat bis heute, an Werken herauskristallisiert hat bis heute. Sehen wir uns zunächst Hegels allgemeine Bestimmung der Formkunst an. Ich hatte da eben ja schon einiges angedeutet. So finden wir sie einerseits bestimmt als das Phänomen eines, vielleicht kann man sagen, starken und im hegelschen Sinne von praktischer, erfahrbarer Verwirklichung eines wirklichen Durchgriffs auf Wahrheit. Kunst ist wahrheitsfähig in einem sehr weitgehenden Sinne. Zum anderen gibt es da aber eine bestimmte Spannung, die das Phänomen Kunst und konkret den Werkcharakter der Kunst kennzeichnet. Und diese Spannung gründet in der spezifischen Sinnlichkeit des Werks. Ich zitiere. In Kunstwerken haben die Völker ihre gehaltreichsten inneren Anschauungen und Vorstellungen niedergelegt, und für das Verständnis der Weisheit und Religion macht die schöne Kunst oftmals, auch bei manchen Völkern sie allein, den Schlüssel aus. Diese Bestimmung hat die Kunst mit der Religion und der Philosophie gemein, jedoch in der eigentümlichen Art, dass sie auch das Höchste sinnlich darstellt und es damit der Erscheinungsweise der Natur, den Sinnen und der Empfindung nahebringt. Es ist die Tiefe einer übersinnlichen Welt, in welche der Gedanke eindringt und sie zunächst als ein Jenseits dem unmittelbaren Bewusstsein und der gegenwärtigen Empfindung gegenüber aufstellt. Es ist die Freiheit denkender Erkenntnis, welche sich dem Diesseits, das sinnliche Wirklichkeit und Endlichkeit heißt, enthebt. Diesen Bruch aber, zu welchem der Geist fortgeht, weiß er, der Künstler, oder es, das Kunstwerk, ebenso zu heilen. Er, der Künstler, erzeugt aus sich selbst heraus die Werke der schönen Kunst als das erste versöhnende Mittelglied zwischen dem bloß äußerlichen, sinnlichen und vergänglichen und dem reinen Gedanken, zwischen der Natur und endlichen Wirklichkeit und der unendlichen Freiheit des begreifenden Denkens. Zitat Ende. Das wäre die Spezifik der Kunstform, dass sie auf der einen Seite auf das Höchste geht, auf der anderen Seite aber alles daran liegt, dieses Höchste im Medium des Sinnlichen darzustellen, einzufangen. Damit ist das Kunstwerk durch eine spezifische, ja, Spannung hatte ich das jetzt genannt, also durch diese Extreme der Pole, die in ihm vereinbart geheilt werden müssen, gekennzeichnet. Geheilt hieß es da im Zitat. Hegel definiert also die Spezifik und die spezifische Leistung des Kunstwerks genau entlang dieser besonders extremen Spannung, dieses Bruchs, den es heilen kann. Das Werk ist Sinnliches, in dem Geistiges erscheint. Gerade die Spannweite zwischen einerseits der sinnlichen Form, der Äußerlichkeit des Materials und auch der bildnerischen Einmaligkeit des Kunstwerks und andererseits der Tatsache, dass das Werk etwas besagt, etwas ausdrückt, gerade nicht das ist, was es der Gestalt nach zu sein scheint, nämlich ein einfaches Ding, dass es etwas extrem Anspruchsvolles ausdrückt, nicht nur ein subjektives Gefühl oder dergleichen. Es ist ja nicht nur ein selbstgebasteltes Machwerk, jedes selbstgebastelte Machwerk drückt irgendetwas aus. Das Kunstwerk geht darüber hinaus, es ist in der Lage, etwas Allgemeines auszudrücken, eine teilbare Wahrheit, etwas, das im hegelschen Sinne geistig ist. Eben diese Spannweite macht das Kunstwerk aus. Die sinnlich-äußerliche Gestalt des Kunstwerks wandelt so seinen Charakter, ihren Charakter. Die sinnlich-äußerliche Gestalt führt gleichsam in die Irre. Mit dieser phänologischen Bestimmung setzt Hegel auf der Erfahrungsseite des Kunstwerks an. Das Kunstwerk mag auf den ersten Blick als Ding erscheinen. Dennoch spielt beim Kunstwerk die sinnliche Gestalt von vornherein eine grundsätzlich andere Rolle als bei anderen Dingen. Denn, in diesem Sinne meint Hegel, das Kunstwerk führt uns in gewisser Weise in die Irre, das Kunstwerk ist nur scheinbar ein Ding. In Wirklichkeit tritt in dem Maße, wie es wirksam wird, seine sinnliche Äußerlichkeit zurück, zugunsten von etwas anderem. Der sinnliche Schein wird überschritten hin zum Gedanken, hin zu dem, was sich im Werk ausdrückt. Das Kunstwerk, schreibt Hegel, steht in der Mitte zwischen der unmittelbaren Sinnlichkeit und dem ideellen Gedanken. Es ist noch nicht reiner Gedanke, aber seiner Sinnlichkeit zum Trotz auch nicht mehr bloßes materielles Dasein, wie Steine, Pflanzen und organisches Leben. Sondern das Sinnliche im Kunstwerk ist selbst ein Ideelles, das aber als nicht das Ideelle des Gedankens, sondern zugleich als Ding noch äußerlich vorhanden ist. Die Kunsterfahrung schlüsselt Hegel auch von daher auf, also die eigentümliche Ambivalenz. Es ist ein Ding-Charakter und es ist zugleich wie eine Kippfigur, etwas, das wir sozusagen nicht eigentlich als das Ding bloß nehmen, als das es zu sein scheint. Diese Ambivalenz, die prägt die Faszination, die vom Kunstwerk ausgeht, und auf die Weise nähern wir uns auch Kunstwerken. Wir spüren sozusagen diesem anderen, was es ist, nach in unserer Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk. Und so wie Hegel diese Auseinandersetzung beschreibt, handelt es sich, das ist auch nicht trivial, sondern es ist auch nochmal ein klares Abrücken von diesen Empfindungslehren bezogen auf das Schöne. Es handelt sich da um eine intellektuelle Auseinandersetzung, die fällig ist, wenn wir diese eigentümliche Ambivalenz, diesen Charakter, dass es nur scheinbar ein Ding sein kann, dass etwas anderes im Spiel ist, vor uns haben. Der sinnliche Schein wird überschritten hin zum Gedanken. Aus dieser Bestimmung des Kunstwerks, durch das Extreme der Vermittlung, die es leistet, und durch dieses Verharren dennoch in dieser sinnlichen Gestalt, obwohl es diese hohe Abstraktheit ja zugleich in sich enthält, aus dieser Bestimmung folgt mehreres für eine Philosophie der Kunst. Zum einen verabschiedet Hegel jede Anmutung, das sinnlich Angenehme, das äußerlich Gefällige sei an einem Kunstwerk dasjenige, was man schön nennen kann. Im sinnlichen Genießen, also wenn wir sozusagen das Gefällige Äußere als Schönheit des Kunstwerks ansprechen würden, da würden wir die Außenseite des Werks ja gleichsam wirklich nehmen und gerade nicht als den Schein erkennen, den es erst einmal durchzustoßen gilt, um sozusagen den Ausdruck, das Sprechende an dem Kunstwerk wahrzunehmen. Wir verkennen, wenn wir annehmen, das Schöne wäre irgendwie sozusagen außen drauf, als Angenehmes, das so ansprechend daherkommt, wir verkennen die besondere Form von Äußerlichkeit, die für das Kunstwerk charakteristisch ist, die eben auf den prozesshaften Auseinandersetzungsweg führen soll, die erst in der prozesshaften Korrespondenz mit den Inhalten des Werks eigentlich zeigen kann, was sie ist, was sie für eine Rolle spielt als Äußerlichkeit. Die Erfahrung der Schönheit, Hegel bestreitet nicht, dass es sowas gibt, aber die Erfahrung der Schönheit liegt folglich definitiv auf einer anderen Ebene als die bloße Erfahrung des sinnlich Gefälligen, Angenehmen oder dergleichen. Das Kunstschöne tut sich in der Spannung auf, in der das Kunstwerk sozusagen es selbst ist. Etwas platt könnte man sagen, das Kunstschöne kommt von innen, aber Sie wissen, wie ich das meine. Also es ist jetzt nicht einfach irgendeine verborgene Gutheit, die da herausscheint, sondern die Prozessqualität selbst zeigt oder offenbart etwas, das auch dann schön genannt werden kann. Das für die Sinne Angenehme ist nicht das Schöne der Kunst, stellt Hegel lapidar fest. Die Kunst bringt deshalb von Seiten des Sinnlichen her absichtlich nur eine Schattenwelt von Gestalten, Tönen und Anschauungen hervor. Auf der Linie dieses Gedankens lassen sich nicht nur Kitsch, Schmuck, Dekoration und Design und dergleichen ganz prinzipiell von Kunst unterscheiden. Solche Fragen von Dekoration, Design und so weiter wären für Hegel angesiedelt auf der Ebene dieser sozusagen schlichten Äußerlichkeit, die das Werk als Ding hat oder behält, wenn man es nur als Ding wahrnimmt. Auf der Linie dieser Überlegung gewinnt man auch eine Perspektive, nach der sowohl das äußerlich Ansprechende als auch Darstellungen des Prosaischen oder auch des äußerlich Hässlichen Kunst sein können. Das ist eine Konsequenz aus diesem Gedanken. Etwas kann auch hässlich sein und, ich sage mal, trotzdem schön sein. In einem anderen Sinne, in diesem Sinne von bloßer äußerlicher Hässlichkeit, die gar nicht die Bühne ist, sozusagen, auf der die Musik des Werks eigentlich spielt. Auch die Arbeit des Künstlers, sein Verhältnis zum Material, lässt sich nach Hegel aus der Spannung, dieser besonders extremen Spannung zwischen einerseits sinnlicher Gestaltung und andererseits Idee begreifen. Der Produktionsprozess der Kunst, seine subjektive Seite, hat einen radikal vergeistigten Charakter. Es ist ein radikal vergeistigter Prozess auf der einen Seite und zugleich ist dieser Produktionsprozess der Kunst doch eben genauso radikal an das sinnliche Bilden gebunden. Der Künstler ist kein Theoretiker, ja, der irgendwie eine Menge über Kunst weiß und sozusagen irgendwie zum Beispiel mit Hilfe von Theorie die Ebene der Dinge und die Ebene der Ideen irgendwie vermittelt, sondern er bringt beides unmittelbar zusammen im Schaffensprozess, also die sinnliche Seite, das Material und die Idee. Hegel zufolge liegt die besondere Begabung des Künstlers darin, dass er eben diese beiden Pole seiner Arbeit unmittelbar zusammenbringen kann. Er denkt nicht einfach oder umgekehrt, er werkt nicht einfach los, sozusagen ganz ohne Bezug auf Abstraktes und denkt allenfalls hinterher, sondern er hat eine spezifische, an das Sinnliche gewendete, dem Sinnlichen gewidmeten Fantasie. Fantasie ist der Terminus, den Hegel verwendet. Wenn jemand etwas erst fertig überlegt und aufschreibt, was er sagen will, und dann etwa, nachdem er diesen Inhalt aufgeschrieben hat, dann versuchen würde, das, was er da sagen will, zu malen oder in Verse zu kleiden oder dergleichen, dann käme, so Hegel, garantiert allenfalls ein schlechtes Bild oder schlechte Poesie dabei heraus. Denn hier würde das, schreibt er, hier würde das als getrennte Tätigkeit wirksam sein, was bei der künstlerischen Produktivität nur in seiner ungetrennten Einheit Gültigkeit hat. Dies echte Produzieren macht die Tätigkeit der künstlerischen Fantasie aus. Sie ist das Vernünftige, das als Geist nur ist, insofern es sich zum Bewusstsein tätig hervortreibt, doch was es in sich trägt, erst in sinnlicher Form vor sich hinstellt. Ende des Zitats. Das hat natürlich was Genie-Ästhetisches, ist klar. Aber Hegel unterlegt es mit einer Theorie der Praxis in gewisser Weise, einer inspirierten Praxis, die ganz spezifisch ist für die Arbeit des Künstlers. Man könnte sagen, der Künstler denkt tatsächlich im sinnlichen Medium Kunst. Er vollzieht einen ganzheitlichen Prozess, dessen Resultat das Kunstwerk ist. Wobei wir hier durchaus Hegels Prozessbegriff der Wahrheit mit in Anschlag bringen können. Auch für die Kunst gilt eben, dass das Wahre das Ganze ist, dass also der Produktionsprozess selbst vom Werk nicht abgetrennt werden kann und dass überhaupt die Idee eines fertigen Werks eine durchaus problematische Idee sein kann aus hegelscher Perspektive. Denn wie beim Begriff gehört streng genommen auch die Wirkung, das Verstandenwerden des Werks und gehören auch die Grenzen des Werks zur Wirklichkeit des Kunstwerks hinzu. Sie sehen also, wie Hegels Ästhetik durchaus viele Merkmale eines sehr modernen Kunstkonzepts in sich versammelt. Aktionskunst, Konzeptkunst, Happening oder auch eine Rezeptionsästhetik, also eine Perspektive, die gar nicht im Objekt selbst das eigentliche Kunstwerk annimmt, sondern erst in der aktiven Erfahrung des Betrachters, des Zuhörers oder des Lesers mit dem Objekt die Realisierung des Kunstwerks sind. Alles das sind Konzepte von Kunst, die sich mit Hegelschen Mitteln denken lassen. Erst der Wirkungsprozess und die Wirkungsgeschichte machen aus der Kunst Kunst. Auch diese Akzentuierung sozusagen des Prozesscharakters von Kunst ist mit Hegel machbar, wie genauso diese produktionsästhetische Seite, die ich eben ein bisschen ausführlicher beschrieben habe, also diese Vollzüge, diese denkenden Vollzüge, die die spezifische künstlerische Fantasie vorantreibt, also diese Vollzüge, die am Material selber stattfinden und zugleich geistig sind. Den Zweck der Kunst definiert Hegel folgerichtig anspruchsvoll, aber lapidar. Zweck der Kunst ist die sinnliche Darstellung des Absoluten selber. Inhalt der Kunst ist, da spricht Hegel in dem ersten allgemeinen Teil seiner Überlegungen immer recht allgemein, Inhalt der Kunst ist die Idee. Ihre Form ist die sinnliche bildliche Gestaltung. Bildnerische Gestaltung, Bildung auch wieder stark vom Prozess her gedacht. Beide Seiten, also Inhalt und sinnliche Form, hat die Kunst, so Hegel, zu freier, versöhnter Totalität zu vermitteln. Freilich gibt es für die Kunst als sinnliche Darstellung eines Absoluten diese für sie charakteristische innere Grenze. Es ist die Grenze, welche die Kunst von der Religion oder aber der Philosophie, die ja auch Darstellungsformen des Absoluten sind, trennt. Diese Grenze der Möglichkeit ist der Möglichkeiten der Kunst ist die Sinnlichkeit selber. Eben ihrer Form wegen, schreibt Hegel, ist die Kunst auf einen bestimmten Inhalt beschränkt. Nur ein gewisser Kreis und Stufe der Wahrheit ist fähig, im Element des Kunstwerks dargestellt zu werden. Mit anderen Worten, die Bindung an die Form eines sinnlich wahrnehmbaren Materials lässt die Vermittlung ganz abstrakter, rein begrifflich reflexiver Sachverhalte nicht zu. Der Zwang zur Verankerung in einem im weitesten Sinne anschaulichen verhindert, dass die Form Kunst und ein radikal abstrakter Inhalt wirklich ineinandergreifen können. In diesem Sinne verfehlt in gewisser Weise auch die inspirierteste Kunst, etwa Gott. Und sie verfehlt auch eine Präzisierung idealer Sachverhalte, wie sie der Philosophie im Medium des Begriffs gelingen kann. Damit zu einem letzten allgemeinen Punkt, indem wir einerseits Hegels Prozess- und Entwicklungsdenken, andererseits sein Denken in Komplementaritäten wiederfinden. Kunstwerke haben einen sehr hohen Rang im Universum des Geistes. Sie gehören in das Kontinuum der sich dialektisch entfaltenden Wahrheit und sie sind auch im Bereich dieses direkten, sage ich mal, der Arbeit mit dem Absoluten angesiedelt. Aber sie sind nicht die letzte Stufe dieser dialektischen Entfaltung des Geistes, eben durch ihre Sinnesbindung und daher ihren Rest an Unbegrifflichkeit. Es gehört, so Hegel, auch das Kunstwerk, in welchem der Gedanke sich selbst entäußert, zum Bereich des begreifenden Denkens und der Geist, indem er es der wissenschaftlichen Betrachtung unterwirft, also das Kunstwerk, befriedigt darin nur das Bedürfnis seiner eigensten Natur. Die Kunst aber, weit entfernt die höchste Form des Geistes zu sein, erhält in der Wissenschaft erst ihre echte Bewährung. Zitat Ende. Das ist auch eine klare und in gewisser Weise eine drastische Aussage. Kunstwerke bieten dem Denken zwar Themen auf Augenhöhe, das folgt aus dieser Aussage und das ist nicht selbstverständlich. Kunstwerke können exakt das thematisieren, worüber auch Wissenschaft reflektiert. Dennoch bleiben sie dabei limitiert in ihren Möglichkeiten, die Kunstwerke. Sie bedürfen letztlich der Wissenschaft, die das, was das Kunstwerk aussagt, auf den Begriff bringen kann. Von daher beschäftigt sich Wissenschaft mit Kunst, aber sie muss gewissermaßen nicht ihrerseits Kunst werden, um Kunst richtig zu verstehen. Also sie muss nicht ihrerseits in der Sprache der Kunst auf Kunst reagieren, sondern sie bringt Kunst auf den Begriff. Die Kunst, formuliert Hegel, lädt uns zur denkenden Betrachtung ein, und zwar nicht zu dem Zweck, Kunst wieder hervorzurufen, sondern, was die Kunst sei, wissenschaftlich zu erkennen. Wenn man so will, bejaht Hegel also eine enge Verwandtschaft und eigentlich sogar eine Komplizenschaft von Kunst und Theorie. Aber er setzt die beiden Bereiche dennoch in gewisser Weise in ein hierarchisches Verhältnis. Die Philosophie kann ihrerseits die Wahrheit der Kunst noch einmal im Begrifflichen aufheben. Wie allerdings kann eine Philosophie der Kunst dem selbstständigen Sein der Kunst wirklich gerecht werden? Es gäbe da üblicherweise zwei Behandlungsarten, so charakterisiert Hegel die Lage. Entweder man betreibe Kunstgeschichte, verlege sich also auf eine mehr oder weniger empirische Betrachtung einzelner Kunstwerke, vielleicht auch mit dem Ziel einer gewissen Geschmacksbildung dabei, aber jedenfalls man gehe möglichst nah an die Werke heran, werde damit den Werken selber gerecht. Oder aber, das ist die andere Behandlungsart, die zu seiner Zeit eben auch durchaus üblich ist, man betreibt eine abstrakte Reflexion, etwa auf der Suche nach einer Philosophie des Schönen. Man kann das Schöne zum Beispiel über die charakteristische Form definieren, das hat der Philosoph Solger zu Hegels Zeit getan, oder aber da eher über die Inhalte gehen, wie etwa Goethe. Alle diese Wege haben nach Hegel Nachteile. Die Kunstgeschichte kann im Grunde nur über konkrete Werke reden. Und eine abstrakte Theorie des Schönen wiederum hat gerade keinen Sinn fürs konkrete Werk, sondern kommt mit ganz formalen Bestimmungen daher, die man dann irgendwie anzuwenden versucht, die aber im Grunde weit über der Ebene der Singularität, der Kraft des Kunstwerks schweben und in gewisser Weise hängen bleiben. Hegel selbst wählt daher einen dritten Weg. Er organisiert die schon geschilderte schrittweise Konkretisierungsbewegung, indem er im besonderen Teil seiner Ästhetik zunächst drei allgemeine Kunstformen identifiziert und dann in einem dritten Teil die einzelnen Künste noch einmal diesseits der Typologie dieser Kunstformen ausdifferenziert und gleichsam durchgeht. Wobei er in diesem dritten Teil das System der Künste eben wirklich sehr konkrete genealogische Untersuchungen vornimmt. Also genealogische ist ein heutiges Wort. Die Herkunftsfrage aufwerfende Untersuchungen vornimmt. Hegel geht also von einer abstrakten Theorie der Kunst aus, untersucht aber am Ende ganz bewusst tatsächlich die konkrete Kunstentwicklung. Ich hatte schon genannt, etwa die Architektur, von den Zeugnissen der frühen ägyptischen Baukunst an bis zur, wie Hegel das nennt, Zivilbaukunst des Mittelalters, mit dem er nach der Zeit der gotischen Kathedralen die bürgerliche Architektur beginnen sieht, die dann, das ist Hegels These, keinen wirklichen Kunstwerkcharakter mehr hat. Abgesehen von der Gartenkunst, aber diese hat, so Hegels These, eher malerische Züge. Also Sie merken, er steigt dann ganz konkret ein in die interpretatorische Auseinandersetzung mit Werken, mit Werkformen und dem konkreten Gang der Kunstgeschichte. Der dritte Teil der Ästhetik, Hegels Kunstgeschichte, ist eindrucksvoll. Im Rahmen der Vorlesung über die Ästhetik umfasst dieser Part, dieser konkrete Durchgang, fast 800 Seiten. Übrigens, Leseempfehlung. Also wer Spaß hat am Thema Kunst, das liest sich prima, man findet allerlei wieder und es ist eine extrem gebildete, verknüpfende Perspektive, die Hegel auf ungeheuer viele Details hierzu entwickeln vermag. Also man wundert sich einfach auch über diese gigantische Kenntnis, die hier mit im Spiel ist, und sehr vieles wirkt durchaus plausibel, auch wenn wir merken, dass er da immer wieder auch mit den dialektischen Grundfiguren und so weiter arbeitet, alles so irgendwie systematisch angeordnet wird. Also es ist ganz durchaus verblüffend, die Effekte, die er auf der Ebene der ganz konkreten Interpretation da zum Teil zu zeitigen vermag. Ich denke aber, in der Vorlesung sehen wir uns lieber den mittleren Teil der Ästhetik an, also die philosophische Herleitung der abstrakten Unterscheidung von drei Kunstformen. Eine Unterscheidung, die Hegel dann auf diese konkrete Kunstentwicklung auch durchgehend anwenden wird. Hegel geht hier aus von jener nie ganz aufhebbaren Spannung, in der die Idee zur Notwendigkeit ihrer bildnerischen, sinnlichen, äußeren Form stehen muss. Die erste Kunstform, die diese Spannung ins Werk setzt, sag ich mal, nennt Hegel die symbolische. Wobei er das Symbol im Allgemeinen definiert als eine Fassung von Ideen, die durch das Fehlen von Differenzierung und Maßen und daher durch eine gewisse Unbestimmtheit gekennzeichnet ist. Die symbolische Kunstform ist, schreibt Hegel, ein bloßes Suchen der Verbildlichung als ein Vermögen wahrhafter Darstellung. Die Idee hat hier die Form noch in sich selber nicht gefunden und bleibt somit das Ringen und Streben danach. Die abstrakte Idee hat in dieser Form ihre Gestalt außerhalb ihrer, in dem natürlichen sinnlichen Stoff, von welchem nun das Gestalten ausgeht und daran gebunden erscheint. Die Gegenstände der Naturanschauung werden einerseits zunächst gelassen, wie sie sind, und doch zugleich wird die substanzielle Idee als Bedeutung in sie hineingelegt, sodass sie nun dieselbe auszudrücken den Beruf erhalten und so interpretiert werden sollen, als ob in ihnen die Idee selbst gegenwärtig wäre. Zitat Ende. Also, der sinnliche Gegenstand, das Ding, Kunstwerk, das dann kein Ding, sondern ein Werk mehr ist, hat die Funktion, dass es so interpretierbar sein soll, als ob die Idee gegenwärtig wäre, aber eben, es ist ein Versuchscharakter, der sich in diesen symbolischen Formen spiegelt. In gewisser Weise ist es ein unbestimmtes Hinzeigen auf eine Idee. Und das hat das Zitat ja gezeigt. Dabei wird die Idee aufgerufen, könnte man sagen. Sie ist aber ins Werk nicht wirklich integriert. Und umgekehrt, die äußere Form bleibt sehr nah an den, ich sage mal, der normalen Gegenständlichkeit, so wie wir sie kennen. Die Dinge werden einigermaßen so gelassen, wie sie sind und sollen dann eine Idee aufrufen, bezeichnen. Hier verbleibt ein Auseinanderklaffen. Es lässt Gegenstand einerseits und Idee als in gewisser Weise füreinander unangemessen erscheinen. In Hegelscher Terminologie, bezogen auf die symbolische Kunstform, das Verhältnis zur Gegenständlichkeit ist hier ein negatives. Die sinnlich-bildnerische Seite des Werks reicht gleichsam nicht zur Idee hin und ist auf dieser Weise auch mit einer gewissen Restbeliebigkeit behaftet. Also vielerlei sinnliche Formen können vielleicht diese Idee symbolisieren. Ein Beispiel, das Hegel bringt, der Löwe etwa, als Skulptur oder gemalt, der die Stärke repräsentiert. Diese symbolische Funktion, die Stärke zeigen zu sollen, lässt die gemeißelte oder gemalte Naturerscheinung, eben weil sie zum Zweck der Symbolisierung von etwas dargestellt wird, im Zweifel verzerren, sich aufspreizen oder dergleichen, Überbetonungen, Stilisierungen, die diesen Hinweischarakter auf eine bestimmte Idee leisten sollen, machen, so Hegel, bei der symbolischen Kunstform typischerweise das Künstlerische aus. Also kein ganz normaler Löwe, sondern ein Löwe, der irgendwie in bestimmter Weise stilisiert ist, fasst diese Idee symbolisch sozusagen soll sie ausdrücken. Betonung auf soll. Neben der Überbetonung kann die symbolische Kunstform auch zu starren Formen neigen. Die Gestalt soll eben auf etwas Bestimmtes hinweisen und damit man das auch erkennt, damit das funktioniert, wiederholt sie quasi etwas Zeichenhaftes oder tendiert dazu, zeichenhaft zu operieren. Die Gestaltung verliert sich dann ins Ornamentale, wie etwa, schreibt Hegel, im Kunstpantheismus des Morgenlandes. Auch hier dominiert nach Hegel die symbolische Kunstform in diesem Sinne. Das Problem der symbolischen Kunst ist, dass sie den für das Kunstwerk kennzeichnenden Spagat zwischen sinnlicher Form und Idee nur unzulänglich bewältigt. Sie kann die gegenständlichen Gestalten, den Löwen etwa oder was auch immer, nur willkürlich ergreifen und kommt deshalb statt zu einer vollkommenen Identifikation nur zu einem Anklang und selbst noch abstrakten Zusammenstimmen von Bedeutung und Gestalt, welche in dieser Werte sie kommt nicht zur Ineinanderbildung, die eine Einheit vollbringt. Und so bleibt es dabei, dass Idee und äußere Form in dem symbolischen Zusammenhang jeweils doch immer auch wechselseitig Äußerlichkeit, Fremdheit und Unangemessenheit mit hervorkehren. Man könnte dieses Auseinanderklaffen, es war sehr verlockend, da mal eine Grafik zu versuchen, die sind von extremer Komplexität, muss ich eigentlich was abdecken. Man könnte das versuchen, ganz simpel, ach, jetzt sieht man das schöne Rot gar nicht. Also der kleine runde rote Fleck mit dem nur gepünkelten Rand wäre die Idee, die Form des Werks versucht sozusagen diese Idee einzufangen oder anzuzielen, aber die Form ist nicht in jeder Hinsicht mit Notwendigkeit auf die Idee bezogen, sondern es ist in gewisser Weise ein ungefähres Umschließen, Einfangen oder wie auch immer der Ausrichtung auf die Idee. Die Idee ist zu abstrakt, die Form zu konkret und mit dem Inhalt zu unverbunden. Und dadurch wird das Ganze im Hegelschen Sinne abstrakt, zu abstrakt, also nicht wirklich auf den Punkt gebracht. Von der Form aus ist allenfalls ein Anklang an die Idee zu haben. Irgendwo in der Form ist die Idee zu vermuten oder sie reicht hinaus oder wie auch immer man das bebildern soll. Hegel spricht auch davon, dass das Symbolische nur eine Vorkunst sei. Mit ihrem Suchen, ihrer Gärung, ihrer Rätselhaftigkeit und Erhabenheit kommt die symbolische Form nicht über sich hinaus. In der zweiten Kunstform nun, schreibt Hegel, welche wir als die klassische bezeichnen wollen, ist der zwiefache Mangel der symbolischen getilgt. Die symbolische Gestalt ist unvollkommen, weil einerseits in ihr die Idee nur in abstrakter Bestimmtheit oder Unbestimmtheit ins Bewusstsein tritt und andererseits dadurch die Übereinstimmung von Bedeutung und Gestalt stets mangelhaft und selber nur abstrakt bleiben muss. Als Auflösung dieses gedoppelten Mangels ist die klassische Kunstform die freie, adäquate Einbildung der Idee, in die der Idee selber eigentümlich in ihrem Begriff nach zugehörigen Gestalt. Der Gestalt, mit welcher sie deshalb in freien, vollendeten Einklang zu kommen vermag. Bei der symbolischen Form denkt Hegel an archaische Kunst, Ägypten, Zweistromland und so weiter, sowie an Fabeln und Märchen in der späteren Zeit. Die klassische Form erreicht demgegenüber etwa die griechische Skulpturenkunst. Denken wir etwa an die berühmte Laokoon-Gruppe aus Pergamon. Sie kennen das vielleicht. Er ringt mit den Ungeheuern, mit seinen Söhnen gemeinsam diese wilde Verstrickung dieser Kampfszene, an der sozusagen jeder einzelne Punkt durchkomponiert auf eine bestimmte innere Notwendigkeit hin organisiert ist. So würde man das Hegelsch interpretieren. In der klassischen Form wird nicht eine jenseits der Darstellung gelegene Bedeutung bloß hinweisend aufgerufen, sondern das Werk spricht sich aus und meint gleichsam genau das, was es auch verkörpert. Jedes Symbolische und übrigens auch jedes Beliebige an ihm ist verschwunden. Um eine bloß formelle Übereinstimmung von Form und Inhalt handelt es sich nach Hegel bei dieser Art von künstlerischer Klarheit und Stimmigkeit nicht, sondern es geht tatsächlich um echte Vermittlung. Es muss ein bestimmter, ein tatsächlich geistiger, also nicht zuletzt sittlich gefüllter, dem Geist eines Volkes, dem Stand einer Zeit eigener Inhalt sein, der sich in einem solchen Werk zeigt. Und zwar in einem Werk eben, das genau in dieser Zusammenstimmigkeit all dessen, was es selbst meint, tut, zeigt, verkörpert, tatsächlich dann die Differenz von Form und Inhalt aufzuheben vermag. Aufhebung im Hegelschen Sinne, hin zu einem neuen Ganzen, zu einer eigenen eindrucksvollen Qualität. Also grafisch könnte man hier sagen, beides kommt exakt zur Deckung, Form und Idee. Typischerweise tendiert, so Hegel, die klassische Kunst in ihrer Objektwahl auf der Ebene der sinnlichen Gegenständlichkeit dazu, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist eine interessante Beobachtung. Also die Form, in der sich dieses klassische Anliegen optimal ausdrücken kann, ist das gewissermaßen ausdrucksfähigste aller sinnlichen Objekte, der menschliche Körper. Und insofern wird die klassische Kunst sehr häufig den menschlichen Körper zum Gegenstand wählen, um zu ihrer typischen Form von Ausdruck zu kommen. Zitat Hegel: Das Personifizieren und Vermenschlichen hat man zwar häufig als eine Degradation des Geistigen verleumdet, die Kunst aber, insofern sie das Geistige in sinnlicher Weise zur Anschauung zu bringen vermag, muss zu dieser Vermenschlichung fortgehen, da der Geist nur in seinem Leibe in genügender Art sinnlich erscheint. Der menschliche Körper in seinen Formen gilt in der klassischen Kunstform zwar gerade nicht mehr bloß als sinnliches Dasein, sondern wird gleichsam zur Folie des Geistes. Ein Nachteil hat jedoch eben dadurch auch die klassische Kunstform. In jener Tendenz, in der menschlichen Naturgestalt diejenige perfekte Form zu finden, in welcher geistiger Inhalt und körperliche Form sich tatsächlich so verbunden finden, dass das Ideale nicht mehr über das Sinnliche, nicht mehr hinter dem Sinnlichen zurückbleibt oder über es herausragt oder dergleichen. In dieser Tendenz bleiben die Ideen, die sich an eine solche Kunstform binden lassen, auf das beschränkt, was sich am menschlichen Körper ausdrücken lässt. Hier genau sieht Hegel den Mangel der klassischen Kunst. Es ist der Mangel, Zitat, an welchem die klassische Kunstform sich auflöst und den Übergang in eine höhere Dritte fordert, nämlich die romantische. Die romantische Kunstform hebt die vollendete Einigung der Idee und ihrer Realität wieder auf und setzt sich selbst, wenn auch auf höhere Weise, in den Unterschied und Gegensatz beider Seiten zurück, der in der symbolischen Kunst unüberwunden geblieben war. Zitat Ende. Diese Definition ist nicht auf Anhieb verständlich. Was meint Hegel da, wenn er sagt, der Unterschied klafft wieder auf und in gewisser Weise setzt die romantische Kunst die Kunst wieder zurück in einen Unterschied, der in der symbolischen Kunst gewissermaßen noch unüberwunden erstmal da gewesen war. Tatsächlich sprengt in der romantischen Kunst nach Hegel das Innere, die Idee ihrer Übereinstimmung mit der äußeren Form gleichsam auf. Sie überschreitet die Natur darstellbarer Gegenstände, die Idee. Sie überschreitet das Projekt der idealen Verkörperung des Gemeinten im Werk. Sie überschreitet auch das klassische Ideal der Schönheit im Sinne einer Harmonie von innen und außen. Und die romantische Kunst überschreitet damit den Anthropomorphismus, also die Bindung an die ideale Gegenständlichkeit des menschlichen Körpers als reichste Form des Ausdrucks. Der wahre Inhalt der romantischen Kunst, so Hegel, ist die absolute Innerlichkeit, die entsprechende Form, die geistige Subjektivität als Erfassen ihrer Selbstständigkeit. Übersetzen wir uns das vielleicht so: Das Thema der romantischen Kunst sind solche Dinge, die abstrakter und auch subjektiver vermittelt sind, als dass sie mit klassischen Verfahren, also Verfahren der klassischen Kunst, zu haben wären. Alles Idealtypische und Idealisierte muss verschwinden, weil es dem romantischen Anspruch nicht genügt. Und ein in sich Unendliches, das Weltabgewandte von Innerlichkeit und Beseelung, das die Darstellung sprengt, macht sich gewissermaßen die gegenständliche Dimension insgesamt zu eigen. Die unendliche Negativität, das sich Zurücknehmen des Geistigen in sich, hebt die Ergossenheit in das Leibliche auf. So formuliert Hegel an einer Stelle. Und damit fallen wir nicht gewissermaßen zurück ins Symbolische und wissen dann so gar nicht so ganz genau, wo an der äußeren Form dann jetzt eigentlich die Idee, die Botschaft oder der Sinn oder wie auch immer ist, sondern mit diesem sich Zurücknehmen des Geistigen, dieser Kündigung der Hoffnung, dass die äußere Form alles vollständig ausdrücken kann, damit wird die romantische Kunst in inhaltlicher Hinsicht abstrakter. Was die Darstellung angeht, wird sie intellektueller, vermittelter und so weiter. Also es ist in gewisser Weise ein Sprengen des Formats genau in die andere Richtung, als es die Richtung des Symbolischen wäre. Man könnte das vielleicht so ausdrücken, jetzt sieht man das gar nicht richtig. Etwas hellere? Nee, also wenn man sich jetzt das, was das Werk ist, auch nochmal dieses Oval quasi im Inneren einer viel größeren Zone, die weit darüber hinausgeht, vorstellt. Die romantische Kunst lässt sich, das ist auch anders als bei der klassischen Kunst, definitiv nicht ohne eine gedankliche Leistung verstehen, die Form und Inhalt reflexiv zusammenbringt. Ich zeichne das gleich, wenn wir noch Zeit bleibt, zeichne ich es gleich nochmal an die Tafel. Die romantische Kunst riskiert also einen neuerlichen Bruch zwischen Form und Inhalt, aber nun einen Bruch von der Art, dass der Inhalt gleichsam über die Form triumphiert und sich diese Form ganz in seine Gewalt holt. Insofern kann die romantische Kunst rein äußerlich betrachtet sehr verschiedene Gestalten annehmen. Hegel nennt inhaltlich als Zielrichtung die Darstellung von abstrakter wie der Qual, was heißt abstrakter, also von Sachverhalten wie die Qual oder auch die Darstellung des Todes, etwa wie wir sie in der christlichen Kunst finden. Aber er nennt auch die künstlerische Thematisierung des Angelegentlichen, des Zufalls, der Freiheit und dergleichen als Sujets der romantischen Kunst. Was die Form angeht, wie gesagt, viele sind denkbar, umfasst die romantische Kunst namentlich Formen der Distanz zum Sinnlichen, etwa die Ironie oder andere Formen des Selbstwiderspruchs, in denen gewissermaßen eine gedankliche Pointe die äußere Form mit etwas Gemeintem verknüpft. In ihrer Materialwahl und auch in ihren Verarbeitungsformen ist die romantische Kunst damit auf neue Weise radikal frei. Zitat: In der klassischen Kunst beherrschte der Geist die empirische Erscheinung und durchdrang sie vollständig, weil sie es war, in der er seine vollständige Realität erhalten sollte. Jetzt aber, gemeint ist die romantische Situation, ist das Innere gleichgültig gegen die Gestaltungsweise der unmittelbaren Welt, da die Unmittelbarkeit unwürdig ist der Seligkeit der Seele in sich. Das äußerliche Erscheinende vermag die Innerlichkeit nicht mehr auszudrücken. Eben deshalb aber lässt die romantische Kunst die Äußerlichkeit sich nun auch ihrerseits wieder frei ergehen und erlaubt in dieser Rücksicht allem und jedem Stoff bis auf Blumen, Bäume und gewöhnlichste Hausgeräte herunter auch in der natürlichen Zufälligkeit des Daseins ungehindert in die Darstellung einzutreten. Zitat Ende. Haushaltsgeräte würde vielleicht bezogen auf manche modernen Werke auch passen, um nicht zu sagen Badezimmergeräte, aber also denken Sie an Van Gogh zum Beispiel. Es gibt allerlei interessanterweise lang nach Hegel entstandene Werke, die einem einfallen und die genau diesen Punkt eigentlich belegen können. Zu Hegels Zeiten gab es noch nicht den großen Aufbruch etwa der Malerei hinein ins Ungegenständliche und Abstrakte. Aber ganz sicher kann man sagen, Hegel hätte keine Probleme gehabt, gerade in der modernen Malerei, in der abstrakten Malerei und so weiter, die Züge der romantischen Kunstform zu erkennen. In seiner Ästhetikvorlesung bezeichnet er vor allem die Lyrik und die Musik als die typisch romantischen Künste. Aber wie gesagt, ich denke, hätte er auch zum Beispiel Formen von Experimentalkunst, wie wir sie heute kennen, vor Augen gehabt, so wären diese gewiss sofort, also klassifikatorisch gesehen, im Feld dieser romantischen Kunstform gelandet und hätten auch sehr gut hineingepasst. Fassen wir uns die Sache einschließlich ihrer letzten Konsequenz zusammen. Die romantische Kunst zielt jenseits der Perfektion der klassischen Kunst auf Wahrheit. Und sie will daher nicht weniger als dasjenige aufsprengen, was die Kunst auf ihr Kunstsein beschränkt. Sie reibt sich an der sinnlichen Dimension, könnte man sagen. Die romantische Kunst ist, schreibt Hegel, das Hinausgehen der Kunst über sich selbst, doch innerhalb ihres eigenen Gebiets, in Form der Kunst selber. In letzter Instanz also geht die romantische Kunst auf Konfliktkurs mit ihrem eigenen Kunstsein. Diese reflektierteste Form der Kunst legt sich, so könnte man sagen, aufs Neue mit der Sinnlichkeit an, an die sie zugleich ja gebunden ist. Sie unterhält ein polemisches, möglicherweise ironisches oder anders wie gebrochenes Verhältnis zur Sinnlichkeit der Form Kunst überhaupt. Und sie thematisiert natürlich unter anderem damit genau diese innere Grenze, die Sinnlichkeitsbindung von Kunst. Sie reflektiert auf die Bindung der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten an die, hegelsch gesprochen, Äußerlichkeit. In dieser Reflexion auf ihre eigene innere Grenze enthält die romantische Kunst damit nicht nur ganz allgemein eine sehr reiche, reflexive Form von Denken und fordert auch Denken vom Betrachter, sondern sie enthält in gewisser Weise ein Stück implizite Theorie ihrer selbst. Wenn wir jetzt daran denken, dass Hegel ja Wissenschaft und Kunst in diesem Verhältnis das richtig auf den Begriff bringen, das, was das Kunstwerk tut, nur die Wissenschaft kann, dann kann man sagen, die romantische Kunst mit der impliziten Thematisierung ihrer eigenen Formgrenzen steht auch der Theoriebildung über Kunst in gewisser Weise am nächsten. Also da ist die Verknüpfung von reflexiven Ebenen von Theoriebildung am einfachsten mit der Sprache des Werks sozusagen selber zu vermitteln, auch wenn das Werk im Prinzip mit seinen eigenen Mitteln, also bildnerisch implizit, die Fragen stellt, die die Theorie auf den Punkt bringen muss, auf den Begriff. Ja, neben der Ästhetik hatte ich eingangs auch die Religion und die Geschichte der Philosophie ins Auge gefasst. Sie merken schon, dass mir rein zeitlich zu diesen beiden Punkten Religion und Philosophie nicht viel zu sagen bleibt. Wir haben auf gewisser Weise allerdings mit dem Nachdenken über den Status des Kunstwerks bereits über einen Aspekt von Religion gesprochen. Die Beziehung zur Kunst hat Züge des religiösen Verhältnisses und auch historisch hängen Kunstentwicklung und religiöse Praxis eng zusammen. Die schöne Kunst, wie deren eigentümliche Religion, hat ihre Zukunft in der wahrhaften Religion, heißt es an einer Stelle in der Enzyklopädie. Das heißt, man sieht hier, die schöne Kunst hat ihre eigentümliche Religion aus Hegels Sicht. Man könnte also in gewisser Weise die Praxis des Umgangs mit Kunstwerken auch sehr in der Nähe der Arbeit der religiösen Praxis ansiedeln. Die Religion im engeren Sinne freilich beginnt für Hegel nicht mit dem Glauben oder der Verehrung als solcher oder bestimmten Praktiken, die sich auch bezogen auf Kunst so wiederfinden lassen, sondern mit Gott. Wobei Gott als Objekt, anders als das Kunstwerk, eben nichts Sinnliches hat, sich als schlechthin unfassbar erweist. Jeder Versuch, einen Begriff Gottes zu gewinnen, führt auf die Frage nach der Beziehung Gottes zu den Menschen und noch weitergehend der menschlichen Beziehung zu Gott. Wobei es für das religiöse Verhältnis wesentlich ist, das ist Hegels Einstieg in die Religionsthematik, dass alle theistischen Religionen Gott in unterschiedlichen Formen als einen wissenden Gott konzipieren. Ich deute das nur an, dass Hegel von hier aus das Religionsthema aufschließt. Die komplexe, durch die verschiedenen Religionen, Hinduismus, Islam, Judentum, Christentum hindurch, durchaus unterschiedlich modulierte religiöse Relation ist eine Beziehung von Geist zu Geist und insofern eine äußerst filigrane, von Dialektiken geprägte Beziehung. Eine, das muss man ergänzen, immer auch gedankliche Beziehung. Auch Religion ist nicht einfach nur, sozusagen nur Glaube, sondern gehört für Hegel konsequent zwischen Kunst und Philosophie in den Bereich des Ineinander von Wissen und Glauben. Und man könnte ergänzen, auch Religion hat diese Dimension der Anerkennung oder des Problems der Anerkennung, sofern es eine geistige Beziehung ist, die hier praktiziert wird, vielleicht auch manifest wird. Dieses denkende Moment von Religion ist nicht einfach eine schlichte Feststellung nach dem Muster Gott ist unendlich, ich bin endlich, sondern die Lage ist viel komplizierter. Ohne Welt ist Gott nicht Gott und alle Offenbarungsreligionen kennen auch endliche Formen oder Fassungen Gottes, also einen lebendigen Gott, der auch so etwas wie eine Beziehung auf sich selber hat. Damit stellt sich schon in Gott, aber auch in allen Formen des Kultus, eine spekulative Aufgabe, nicht nur zu glauben, sondern auch die Einheit von Endlichem und Unendlichem zu denken. Und die Religionen gehen mit dieser Aufgabe äußerst unterschiedlich um. Hegel fächert nun auch die Frage nach der Religion in einer ganz ähnlich gelagerten großen Konkretisierungsbewegung auf. Also ähnlich gelagert wie etwa im Falle der Kunst. Er entwickelt nämlich die unterschiedlichen Komplexionsgrade, Rationalitäts- und Freiheitsgrade des Religiösen im Wege eines Durchgangs, kann man sagen, durch die Geschichte der Religionen. Beginnend bei den Naturreligionen und endend bei den Offenbarungsreligionen, zuletzt bei den beiden christlichen Konfessionen. Ähnlich war er auch schon in der Phänomenologie, allerdings sehr viel kursorischer, an das Thema herangegangen. Die Vorlesungen zur Religion entfalten vergleichbar beeindruckend, würde ich sagen, einen Durchgang durch die Geschichte der Religion, der zugleich den Anspruch einzulösen versucht, die systematische Fassung von dem, was Religion ist, als Einheit von Glauben und Wissen, als Reflexionsaufgabe aber auch und als spekulative Unternehmung zu bestimmen. Lassen Sie mich diesen Punkt, Hegels konsequente Verknüpfung einer systematischen Perspektive, könnte man sagen, mit einer herkunftsgeschichtlichen, einer entwicklungsbezogenen und sehr aufs Konkrete ausgreifenden Perspektive, die den Begriff dessen, worum es geht, zugleich immer auch aus seiner Entfaltungsgeschichte bis heute heraus entwickeln möchte, lassen Sie mich diesen methodischen Punkt zu einer letzten Mini-Blickwendung nutzen, nämlich zu einem kurzen Blick auf Hegels Geschichte der Philosophie. Aus seinen Überlegungen zur Religion entwickelt Hegel ja schon in der Phänomenologie den Übergang zur Philosophie. Und auch in der Enzyklopädie bildet die Idee der Philosophie die letzte und höchste Stufe des absoluten Geistes, definiert mit Aristoteles als sich wissende Vernunft. Diesem systematischen Begriff der Philosophie hat Hegel aber eben auch ganz analog wieder ein solches Parallelstück zur Seite gestellt, nämlich eine umfangreiche Vorlesung über die Geschichte der Philosophie. Auch das eine Leseempfehlung. Also Hegel ist auch ein guter Sekundärautor, wenn man so will. Man kann bei Hegel etwas über Philosophen nachlesen. Da ist also der Ort, in drei Bänden der Werkausgabe abgedruckte Vorlesung über die Geschichte der Philosophie. Für diese Vorlesung gilt, wie für die Ästhetikvorlesung und die Religionsvorlesung, dass sie im Medium einer Entwicklungs-, Ausdifferenzierungs- und Bildungsgeschichte gleichsam die lange Prozessgestalt dessen nachzeichnet, was man durch formale Bestimmungen und knappe Charakteristik parallel zwar auf den Begriff bringen kann, was man eben, und da sehen Sie, das ist auch methodisch ganz konsequent, dass er so arbeitet, was man aber eben nicht einfach nur begrifflich, resümierend, durch Definitionen oder dergleichen als Ganzes haben kann, sondern was man parallel sozusagen durcherzählen muss, in der Fülle seiner konkreten Ausformung und Entwicklung kennen muss, um das Ganze zu wissen, zu haben. Diese Entscheidungen Hegels, Kunst, Religion und Philosophie, jeweils auch konkret in ihrem historischen Entwicklungsgang zu würdigen und diesen minutiös nachzukonstruieren, diese Entscheidungen bilden nun methodische Analogien. Ich habe inhaltlich über Religion nur sehr wenig und über die Geschichte der Philosophie eigentlich noch gar nichts gesagt. Das ist auch dem begrenzten Umfang eines Semesters geschuldet. Man könnte natürlich wunderbar jetzt noch weiter einsteigen, sowohl in die Kunstgeschichte als auch in diese große Frage nach der Religion. Beschränken wir uns, also oder ich beschränke mich und Sie müssen sich dann erstmal auch beschränken mit diesen Hinweisen und zumindest der Einordnung, was für eine Bedeutung diese umfangreichen Anstrengungen für Hegel eben auch aus der philosophisch konsequenten Methode heraus hat, die er wählen will. Also das Konkrete tatsächlich zum Ort zu machen, wo man so etwas wie die Wahrheit über Kunst oder über Religion oder Philosophie vorfinden kann, in dieser langen Erstreckung der ganzen Geschichte ihrer selbst. Auch Philosophie hat Geschichte. Das ist ein interessanter Punkt. Und Philosophie muss zugleich einen Begriff ihrer selbst haben. Soweit verhält es sich ähnlich wie bei Kunst und Religion. Philosophie muss allerdings auch, wenn sie wirklich sozusagen als Philosophie konsequent sein will, einen Begriff der Geschichte haben. Und genau das soll dann nächste Woche Thema sein. Hegel hat neben den drei Bänden Geschichte der Philosophie auch eine Philosophie der Geschichte geschrieben. Und beides gehört natürlich eng zusammen, wie auch die Frage nach dem, was Philosophie denn überhaupt ist. Jetzt, nachdem wir uns Kunst genau angeguckt haben, Religion eigentlich kaum angeguckt haben, wäre die Frage nach dem, was Philosophie ist, fällig. Damit zur Zusammenfassung. Erstens, Hegels Ästhetik unterbricht die Bindung einer Theorie der Kunsterfahrung an eine allgemeine Wahrnehmungs- oder Empfindungslehre. Eine Lehre, also der gemäß das Kunstschöne irgendwie vom Naturschönen abzuleiten wäre. Hegel lehnt diese Option ab. Er beschränkt den Bereich der Kunst auf die menschliche, nämlich die freie geistige Produktion. Und in diesem Sinne bestimmt er die Ästhetik als eine Philosophie der schönen Kunst. Zweitens, die Kunst hat mit der Religion und der Philosophie den Bezug zum Absoluten gemeinsam, also zur radikalen Geistigkeit der Idee. Ihre Eigenart als Kunst ist aber, dass sie auch das Höchste in der materiellen Vereinzelung des Werks sinnlich darstellt und damit die Idee mit der Erscheinungsweise der Natur, den Sinnen und der Empfindung zusammenbringt. Das Kunstwerk ist ein Prozess, eine Spannung zwischen diesen beiden extremen Polen. Es steht in der Mitte zwischen einer Sinnlichkeit, die das Werk letztlich nur zum Schein unmittelbar an sich hat, und einem Ideellen, das sich im Kunstwerk ganz eng an das Äußerliche des gegebenen Materials bindet und binden soll. Und je enger, desto besser, jetzt im wertenden Sinne. Drittens. Hegels Ästhetik will weder nur theorielose Kunstgeschichte sein, noch eine bloße Theorie des Schönen oder des ästhetischen Urteils, der dann der Bezug auf konkrete Kunstwerke fehlen würde. Hegel wählt einen dritten Weg, nämlich den von einer abstrakten Theorie der Kunst über eine Theorie der Kunstformen, dieser drei Formen, hin zu einer Geschichte der konkreten Werke fortzuschreiten. Das Mittelstück, wie gesagt, dieser Geschichte, dieses Weges, den Hegel geht in der Ästhetik, das Mittelstück bildet diese Theorie der drei Kunstformen. Viertens, die drei Formen des Symbolischen, der klassischen und der romantischen Kunst unterscheiden sich in der Art des Bezugs von äußerer Form und Idee. Die symbolische Kunstform bezieht sich unbestimmt auf eine Idee, auf die sie sich immer nur versuchsweise und gleichsam in einer Überanstrengung richtet. Die klassische Kunst bringt äußerlich naturhafte Form und Ideal zusammen. In der inneren Notwendigkeit des Werks sind Schönheit und körperlicher Ausdruck eines. Die romantische Kunstform überwindet die Bindung an das sinnlich-stoffliche Medium und auch die Bindung an das Ideal des menschlichen Körpers, also den Anthropomorphismus der klassischen Kunst, also Ideal jetzt in einem pragmatischen Sinne, die Bindung an, man könnte sagen, den künstlerischen Gebrauchswert des menschlichen Körpers, dass der menschliche Körper die perfekte Gestalt ist, also die sinnliche Form schlechthin, in der man das klassische Niveau erreichen kann. Romantische Kunst will mehr als Harmonie von Form und Inhalt. Sie überwältigt gewissermaßen die äußere Form. Sie zielt aufs Abstrakte. Sie ist Gedankenkunst, beziehungsweise integriert das Denken, Denkaufgaben ins Arrangement des Werks selbst. Romantische Kunst fragt nach dem Negativen, nach der Innerlichkeit von Glauben, Leid, Freiheit. Und sie hebt das Symbolische wie das Klassische in sich auf. Denn sie sucht die Reibung mit den Grenzen des Materials. Und damit reflektiert sie im Grunde auf die inneren Grenzen der Form Kunst überhaupt. Und auf dieser Linie der Arbeit an den Grenzen der eigenen Form, könnte man sagen, lässt sich eine ganze Vielfalt von sehr komplexen Bezügen zwischen Form und Inhalt in der romantischen Kunstform denken. Soweit für heute, danke.